Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe eines Podcasts aus dem Hause Styriarte. Wir werden Ihnen in regelmäßigen Abständen Musikgeschichten präsentieren. Unter Musikgeschichten dürfen Sie sich aber nicht vorstellen, dass wir Ihnen Märchen erzählen und die mit Musik untermalen, sondern es geht bei uns um sehr besondere Stories aus der Musikgeschichte, wo wir uns auch immer fragen werden, was hat das mit uns und der Gegenwart zu tun? Wir, das sind Katharina Schellnecker und Karl Böhmer. Karl Böhmer ist der Dramaturg der Styriarte. Die Styriarte ist ein klassisches Musikfestival in der Steiermark und das ist im Südosten von Österreich. Karl Böhmer ist uns aus dem schönen Mainz zugeschaltet, wo er seit langem für die Wiener Musiker tätig ist. Karl Böhmer, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, schön in diesem neuen Klangraum unterwegs zu sein.
Ja, für unseren ersten Podcast, unsere erste Ausgabe, habe ich ein etwas reißerisches Thema oder einen Titel gewählt. Und der heißt Frauen hinter Gittern oder Sex Sells bei Vivaldi. Sie schmunzeln schon etwas, Herr Böhmer, aber Sie haben mir jetzt noch nicht ganz vehement widersprochen. Ich glaube schon, dass Erotik und ein gutes Gefühl für Marketing und Verkauf sehr wohl zu Vivaldi passen.
Nicht, dass falsche Vorstellungen aufkommen. Wir reden jetzt nicht über Frauengefängnis, obwohl das Institut, in dem Vivaldi so lange gewirkt hat als Geigenlehrer und Orchesterleiter, auch schon etwas von Gefängnis hatte. Denn das war ein Findlingshaus für junge Mädchen, die dort musikalisch ausgebildet wurden. Und die durften dort nicht wirklich heraus. Also sie durften schon manchmal auf die Straße in Begleitung und sie durften das Institut verlassen, wenn sie jeden Samstag und Sonntag und an Festtagen ihr Konzert gespielt haben. Aber dieses Konzert unter Vivaldis Leitung fand eben hinter Holzgittern statt. Also deshalb dieser Titel, Frauen hinter Gittern. Und was das mit dem Sex auf sich hat, das hängt natürlich damit zusammen, dass Dinge immer dann besonders attraktiv werden, wenn man sie versteckt oder halb versteckt. Das wissen wir alle schon aus unserer Kindheit. Und wenn man sie nur so ahnen kann. Und das, was man hinter diesen Holzgittern auf den Emporen der Kirche in der Pietà in Venedig ahnen konnte, waren junge, hübsche Frauen, die ihr Instrument und ihre Singstimme meisterhaft beherrschten und die mit diesem musikalischen Faszinosum die Herren der Schöpfung schon sehr weit auf ihre Seite rübergezogen haben, obwohl die ominösen Gitter da natürlich noch eine Grenze setzten, die nicht zu überschreiten war. So viel zum Titel. Und was das im Einzelnen auf sich hat, das werden wir dann gleich erläutern.
Vivaldi war also in diesem Internat, in diesem Konservatorium ein Professor und hat die Damen und Mädchen dort unterrichtet. Wie ging da das genauso der Alltag vor sich?
Also man muss zunächst mal sagen, was für die Touristen, die damals nach Venedig kamen, das ganz, ganz Besondere war an diesem Institut und an diesen Gittern und an dem Sex dahinter, an dem schönen Geschlecht hinter den Gittern, war, dass da überhaupt Frauen sangen und Instrumente spielten. Weil im ganzen Rest von Europa waren Orchester und die meisten Chöre reine Männerangelegenheit. Und dass da wirklich die jungen Frauen zu Virtuosinnen auf allen möglichen Instrumenten ausgebildet wurden, das war für besonders für die Reisenden aus Deutschland und Österreich, sehr schwer einsehbar. Dass es soweit kam, war eine besondere Vergünstigung der Republik Venedig für ihre Allerschwächsten. Man muss sich vorstellen, wer war der Allerschwächste in einer Gesellschaft, in einer Kaufmannsgesellschaft wie Venedig? Das waren junge, elternlose Mädchen. Also Mädchen, die entweder von ihren Eltern an der Babyklappe abgegeben worden waren, weil die Eltern sich nicht noch ein Kind leisten konnten, die Aufzucht, und schon gar nicht ein Mädchen, das man dann irgendwann mit Mitgift verheiraten musste. Oder es waren Waisenkinder oder es waren Halbwaisen. Sehr oft waren es auch Halbwaisen, wo dann der Vater oder die Mutter, Witwe oder Witwer geworden, nicht wussten, wie sie mit der Kinderschar zurechtkommen sollten. Also das waren die Ausgangssituationen. Und Mädchen waren ja in der Gesellschaft viel schwächer als die Jungs. Also war es wichtig, dass man denen einen Platz in der Gesellschaft gab. Und der Platz, den ihnen das Ospedale gab, davon gab es 4 in Venedig, warum die so heißen, Hospital, da komme ich noch gleich noch dazu. Also der Platz, den ihnen diese Konservatorien, diese Internate gaben, war einerseits die Musik, andererseits auch Handarbeit, vor allen Dingen Spitzenklöpplerei, also eine hohe Kunst, die dort zum zu Einkünften, um Einkünfte zu generieren, für diese Institute geübt wurde. Wenn ein Mädel einfach nicht musikalisch war, war es handwerklich begabt und wurde dann dort eingesetzt. Aber alle diese Mädels, die sonst in dieser Gesellschaft nur unterdrückt worden wären, hatten dort einen festen Platz, eine Stimme und konnten sich artikulieren. Und mit Hilfe der Musik konnten sie sich so artikulieren, dass sie sogar zu Stars wurden. Das Einzige, was ihnen fehlte, um ein echter Star zu werden, war der Nachname. Also gut, wir haben heute auch Popstars, die nur mit Vornamen so unterwegs sind, ja. Aber damals hatte man üblicherweise auch als Opernsängerin Vor- und Nachnamen. Viele dieser Kinder hatten ja keine Eltern, weil sie weise waren oder vor allen Dingen, wenn sie an der Babyklappe gelandet waren. Und deshalb hat man sie nach ihrem Instrument einfach benannt. Da waren dann die Susanna de la Boe, kannte jeder in Europa durch die Reiseberichte aus Venedig. Das war die Oboistin in Europa.
Die Mädchen und Damen in diesen sehr besonderen und sehr berühmten Orchestern, die ja Touristenattraktionen waren, haben alle Instrumente gespielt. Und da gab es auch die Cellistinnen. Das war nicht normal für die Zeit, dass Frauen Cello gespielt haben und auch die Blasinstrumente.
Naja, das war zunächst mal natürlich, dass man den Frauen nicht zugetraut hat, diese stabile Luftsäule für so ein Instrument wie Fagott überhaupt zustande zu bringen. Also für die Frau so einen Kraftakt. Oder auch Trompete, es gibt ja sogar ein Doppeltrompetenkonzert von Vivaldi. Die Oboe, die immer mit so einem hohen Druck oben am Doppelrohrblatt arbeitet, da hat man sich natürlich vorgestellt, dass das für so ein junges, schwaches Geschöpf, das schwache Geschlecht, nicht ohne weiteres machbar war. Andererseits entstellen diese Instrumente ihre Spieler ja auch bis zum gewissen Grad. Das weiß jeder Oboist, der so einen hohen Druck mal im Kopf aufgebaut hat und dann rot anläuft. Oder sieht ja nicht so ganz schön aus. Da hatten die Mädels nun wiederum den Vorteil, dass man sie auch gar nicht so genau gesehen hat, weil sie hinter den ominösen Holzgittern auf der Empore etwas zum Himmel entrückt in der Kapelle musizierten. Deshalb stellte sich beim Cello auch nicht die Peinlichkeit ein, die dann im 19. Jahrhundert sehr stark angemerkt wurde, als die ersten reisenden Solo-Cellistinnen in Europa unterwegs waren. Die mussten sich dem Vorwort aussetzen, dass sie das Instrument zwischen ihre Knie klemmen. Und die Herren der Schöpfung, zumindest die Herren, hatten dann Assoziationen, die schon nicht mehr ganz anständig waren, was ja eher das Problem der Herren war. Aber so wie es eben auch einen Damensitz beim Reiten gibt und einen Herrensitz, so dachte man, man könne dieses Cello zwischen schönen Frauenbeinen so ohne weiteres nicht hinnehmen. Diese Vorbehalte waren aber nur sehr kurzfristig. Also die Cellistin als Typus hat sich dann doch im 19. Jahrhundert, als sie endlich sichtbar wurde und nicht verborgen wie in Venedig, dann sehr schnell durchgesetzt. Bei den Blasinstrumenten hat es, wie Sie vielleicht wissen, auch noch etwas gedauert. Es hat ja auch bei Orchestern, auch in Österreich, mitunter noch sehr lang gedauert, bevor sich eine erste Frau vorwagen durfte in die Phalanx der Herren, auch bei sehr, sehr berühmten Orchestern in Österreich. Deshalb war diese Idee, mal ganz unter den Frauen zu bleiben in der Musik, auch eine revolutionäre. Man ist dann noch nicht so weit gegangen, die zwei Seiten zu mischen, also zu sagen, hier müssen jetzt Frauen in stehende Männerorchester kommen. Das war überhaupt nicht vorstellbar. Die meisten Orchester waren ja höfisch in Mitteleuropa, oder sie waren Freelance-Orchester wie in London. Da hätte eine Tutti-spielende Frau nichts zu suchen gehabt. Als Solistinnen war das schon anders. Also der berühmteste italienische Geiger nach Vivaldi Tartini hatte mehrere Schülerinnen, die als Geigenvirtuosinnen durch Europa reisten. Das war durchaus möglich. Mit dem Cello aus den besagten Gründen noch nicht. Aber eben auch als Tastenspielerin. Es gab viele höhere adlige Damen oder auch nicht adlige Damen, die dann als Cembalo-Virtuosinnen durch Europa reisten. Auch das war möglich, aber ein Orchester und schon gar nur aus Frauen war besonders. Und man muss immer im Kopf haben, was Leopold Mozart einmal aus Anlass des Besuchs einer dieser reisenden Virtuosinnen, Regina Scrinasacchi ist die Dame, eine Geigerin aus Mantova, die hatte erst mit Mozart, Sohn Mozart in Wien gespielt. Mozart hat eine seiner schönsten Violinsonaten für sie geschrieben, Köchel 454. Und der Vater hörte sie dann ein Jahr später und sagte, findest du nicht, dass ein Frauenzimmer immer schöner spielt als eine Mannsperson? nämlich ausdrucksvoller. Und das mag dem Vivaldi auch so gegangen sein. Er hat ja nicht nur mit Frauen, mit seinem Frauenorchester im Ospedale musiziert, sondern auch zum Beispiel am Hof in Mantua mit Männern oder in der Oper mit Männern. Der hat sich vielleicht auch immer gedacht, die Mädels können es doch eine Spur besser.
Dieses Frauenorchester, das muss also neben diesem eigentlich sehr schönen, aufgeklärten, humanistischen Zug, dass Frauen hier eine Aufstiegsmöglichkeit und Karrieremöglichkeit geschaffen wurde und Ausbildungsmöglichkeit, nämlich denen, die sonst überhaupt keine Chance hätten, muss es doch eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt haben, weil es gibt ja aber Beschreibungen von Menschen, die diese Orchester gehört haben. Und natürlich sind das immer männliche Beschreibungen und da muss aber was passiert sein. Also da muss einerseits eine große Virtuosität, also die Musik hat extrem gewirkt, aber dann ist auch dieser erotische Punkt, den kann man wahrscheinlich nicht ganz ausklammern. Und da habe ich ein Zitat gefunden von einem Musikgelehrten aus Frankreich, der geschrieben hat, ich kann Ihnen versichern, dass es keinen ergötzlicheren Anblick gibt als so eine junge, hübsche Nonne, die im weißen Kleid und ein Granatblütensträußchen über dem Ohr das Orchester anführt und mit aller nur vorstellbaren Grazie und Präzision den Takt schlägt. Und auch Jean-Jacques Rousseau hat Venedig besucht und hat ein Konzert gehört oder vielleicht auch mehrere, weiß ich nicht. Und der sprach sogar von so etwas Wollüstigen und Rührenden, hat er überhaupt noch nie gesehen. Was ich aber dann spannend gefunden habe, war, dass Jean-Jacques Rousseau dann auch eingeladen wurde, hinter das Gitter zu gehen. Und da war er dann total verblüfft, weil die Damen und Mädchen, das waren ja nicht nur, also die wurden zum Teil ja aus Grund auch abgegeben von ihren Eltern, weil sie behindert waren. Und dann war er, dann fiel irgendwie so sein romantischer Schleier, weil er gesehen hat, okay, das ist ein echtes Leben dort. Also da gibt es nicht nur schöne, perfekte Menschen und Mädchen, sondern auch entstellte. Er sprach dann so wie von den Ugly Ducks, also sehr abfällig, hat es dann aber rhetorisch wieder gerettet, dass er von der Schönheit der Musik sprach. Dieses Orchester oder diese Orchester, das waren ja mehrere, aber hatten doch eine sehr besondere Atmosphäre scheinbar. Sie haben von Vivaldi gesprochen und von den Schülerinnen, die dann Namen hatten und Stars auch waren, also die mit ihrem Instrument in Verbindung gebracht wurden. Aber da gibt es ein Rätsel, nämlich Sie haben gesagt, Vivaldi hat ja viele Konzerte für Fagott geschrieben und viele Stücke für Fagott. Aber es gibt keine Solistin oder keine Solistinnen, die mit Namen bekannt sind für dieses Fagott. Wo ist da das Rätsel und warum oder wie erklären Sie sich das?
Also zunächst mal, man kann ja die Virtuosität der jungen Damen begründen aus den Anstellungsverträgen für die Lehrer. Also man kennt die Namen der Lehrer. Die Lehrer waren durchweg männlich oder sagen wir die Hauptprofessoren, wenn wir jetzt in den Kategorien einer heutigen Musikhochschule denken, da gibt es ja den Professor, der seine Klasse hat. Und er hat meistens seinen Assistenten oder seine Assistentin, die dann unterrichtet, wenn er selbst nicht verfügbar ist oder die andere Dinge unterrichtet. Mehr Technik, er macht mehr das Musikalische und so ähnlich war es beim Vivaldi auch. In all diesen Ospedali wurden die älteren Damen, die waren ja durchaus nicht nur Heranwachsende, sondern manche waren ja dann auch schon im Erwachsenenalter im Ospedale geblieben. Und das waren die Meisterschülerinnen, die haben quasi als Juniorprofessorinnen oder als Assistentinnen für den großen Meister den Einzelunterricht gegeben auf den Instrumenten. Also es war nicht nur das Verdienst des einzelnen männlichen Lehrers, dass die Damen so virtuos wurden, sondern durchaus auch dieser Tutorinnen, wie wir vielleicht modern sagen würden. Aber zurück zum Fagott. Also ich persönlich glaube ja, das mit dem Fagott ist einfach nur ein Zufall, weil die Reisenden, von denen wir so viele Berichte haben, waren Engländer, Franzosen, Deutsche. Und man muss sich nur die Lebensgeschichte von Bach anschauen, um zu wissen, wie wenig die Deutschen vom Fagott hielten. Es gibt überhaupt keine Fagottliteratur außerhalb von Italien. Dass Vivaldi 38 oder 39 Fagottkonzerte geschrieben hat, das ist so jenseits von dem, von unserer deutschen Vorstellung von diesem Instrument. Das Fagott war für die Italiener einfach ein Instrument wie die Oboe, wie die Flöte. Und das war es für die Deutschen und für die Engländer nicht. Deshalb haben die darüber nicht geschrieben. Also ich glaube nicht, dass es da keine Mädels gab, die Fagott gespielt haben. Die Fagotte, Barockfagotte sind viel leichter, enger mensuriert als die heutigen. Also sind nicht diese wirklich schweren, sehr anstrengenden Instrumente, schon von der Mensur her nicht, sind dadurch wendiger und sind der Oboe viel ähnlicher. Es gab auch viele Oboisten, die Fagott gespielt haben und umgekehrt. Deshalb nimmt man an, dass die Oboenlehrer an der Pietà, die alle namentlich bekannt sind, eben auch das Fagott mitunterrichtet haben. Es gab ja auch so Instrumente wie das, was wir Englischhorn nennen, was die Italiener Voce Umana nannten. Das haben immer die Fagottisten gespielt. Also die Oboen in F, die tiefen Oboen, wurden von den Fagottisten gespielt. Also es gibt da so eine Schnittmenge. Insofern ist das Rätsel vielleicht gar nicht so groß. Es bleibt auffällig, Vivaldi ist der Komponist, der die allermeisten Fagottkonzerte geschrieben hat. Und sie sind von einer durchgängig sehr hohen Qualität.
Man würde ja denken, ein Musiker, der selbst einer der größten Geiger seiner Zeit war, der immer oben ist, also ganz oben in den Oktaven, im Klang, der würde sich nicht so sehr für ein Instrument interessieren, was eher unten liegt, also für ein Bass- und Tenorinstrument und schon gar nicht für ein Blasinstrument, aber das war wohl nicht der Fall. So wie Vivaldi auch sehr früh sehr begeistert Cellokonzerte geschrieben hat, so hat er sich eben auch für das Gegenüber des Cellos auf der Blasinstrumentenseite interessiert. Und das ist ja dann etwas, was den Sergio Azzolini, also den Chef, den Coach, den Solisten dieses Projekts in Graz, was ihn so an Vivaldi bindet, mit einer ganz großen Leidenschaft.
Ja, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, unser Projekt, also im Zuge dieser Podcast-Erscheinung und Premiere erscheint auch ein Film, weil wir haben gerade ein Projekt laufen mit unserem Barockorchester Rekreation Barock und das arbeitet mit Sergio Azzolini an Stücken von Vivaldi und auch am Frühling, natürlich passend zur Jahreszeit, der schaut gerade bei uns beim Fenster herein und ungefähr zeitgleich mit dem Erscheinen dieses Podcasts gibt es dann auch den Film von den Jahreszeiten mit Rekreation Barock. Herr Böhmer, Sie haben vorher gesagt, also Vivaldi schreibt eben schon speziell auch für seine Schülerinnen. Das ist ja auch klar, wenn ich mit jemandem sehr intensiv arbeite und der hat dann oder die hat dann besondere Stärken, dann schreibe ich speziell auch für sie. Und natürlich gibt es um Vivaldi, der scheinbar auch total besondere Persönlichkeit war, herausragend in seinem Charakter. Da ranken sich jetzt nicht nur musikalische Geschichten, sondern natürlich spielt auch da immer ein bisschen die Erotik, der Sex mit herein. Und wenn man so ein bisschen drüber schaut durch die Internetberichte, wird von einer Dame gesprochen, von einer Sängerin. Das ist die Anna Giraud. Was war denn da wirklich mit der Anna?
Also um das Rätsel zu lösen, brauchen Sie gar nicht so weit zu laufen, weil da müssen Sie eigentlich nur an den Grazer Tummelplatz, dort wo das Grazer Opernhaus stand. Dort hatte nämlich Anna Giraud in den späten 1730er Jahren ein Engagement. Früher dachte man, man hätte dort in Graz vollständige Vivaldi-Opern aufgeführt. Heute weiß man, dass das Pasticcios waren, in denen einzelne Arien von Vivaldi gesungen wurden, eben auch von Anna Giraud. Anna Giraud war eine Sängerin, vermutlich aufgrund des Namens mit französischen Vorfahren, die Vivaldi erst 1718 in Mantua kennengelernt hat, in Mantua, wo er Hofkapellmeister war für 2 Jahre und die er dann sozusagen zu seiner Begleiterin gemacht hat. Aber da, was jetzt dieses Verhältnis anbelangt, muss man wieder auf die unterdrückte Rolle der Frauen in früheren Gesellschaften zurückkommen. Ich meine nicht unbedingt im 18. Jahrhundert im Besonderen, weil das 18. Jahrhundert war ein Jahrhundert, was sich um die Frau sehr gekümmert hat, wo die Frau auch in hohe Machtpositionen aufgestiegen ist, siehe Maria Theresia in Österreich oder die Pompadour in Frankreich. Aber es geht um die Frau in ihrer gesellschaftlichen Rolle, in der Achtung, in den Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und da war eine Sängerin eine der besten Möglichkeiten, wirklich als Frau gesehen, gehört und akzeptiert zu werden, aber nicht ohne männliche Begleitung. Die Sängerin konnte nicht reisen, ohne dass ein Mann dabei war. Und das war in der Regel bei den allermeisten Sängerinnen ein Sänger, mit dem sie verheiratet war. Nun hat Anna Giraud aber nicht geheiratet, ihre eigentliche Lebensgefährtin war ihre Schwester. Und sich dann mit dem katholischen Priester Vivaldi zusammenzutun, der gleichzeitig Opernkomponist und Impresario war, der also immer wieder dafür sorgen konnte, dass Anna Giraud Aufträge bekam, war höchst praktisch. Das war zunächst mal eine sehr praktische Lebensgemeinschaft für Vivaldi als unverheirateten Pfarrer, der seinen Beruf nicht ausüben konnte wegen Asthma, der lange Zeit bei der Familie gelebt hat, war das auch sehr praktisch, weil so hat er endlich mal die Möglichkeit gehabt, einen eigenen Hausstand zu gründen, unabhängig von den Eltern und den Geschwistern, was ja in Italien oft ein großes Problem ist, sich da zu lösen. Insofern war das zunächst mal eine Zweckgemeinschaft. Und um nochmal auf Graz zurückzukommen, also dieses Engagement von Anna Giron in Graz war letztlich dafür verantwortlich, dass Vivaldi seine Zelte in Venedig abgebrochen hat und Richtung Österreich aufgebrochen ist. Sie ist dann in Graz geblieben, weil sie noch weiter singen musste. Er ist weitergefahren nach Wien. Das zeigt ja eigentlich schon, also er war ja dann schon jenseits der 60, also das zeigt schon, dass die jetzt nicht miteinander verheiratet waren ohne Trauschein, sondern die sind ihren professionellen Wegen gefolgt. Und er ist ja dann unglückseligerweise in Wien im Sommer 1741 gestorben, bevor seine dort geplante Opernaufführung zustande kam. Alles auch etwas in den Wirren des österreichischen Erbfolgekrieges, der jungen Maria Theresia, das kennen ja viele Zuhörer von den Filmen über sie. Also der Preußenkönig hat Schlesien angegriffen, es kam zum riesigen Krieg in Europa um die Erbfolge in Österreich. Und da hatten alle keine Zeit für jemanden wie Vivaldi. Also der ist einfach unter sehr unglückseligen Umständen in Wien gestorben. Aber Anna Giron war in Graz und die wäre ja als seine Ehefrau nicht von seiner Seite gewichen. Also man kann das, glaube ich, das ist sehr mysteriös scheinbar. Und es gab auch einen Kirchenmann, den Erzbischof von Ferrara, der das zum Anlass nahm, Vivaldi, eine große Attacke gegen Vivaldi zu reiten. Aber man muss wissen, dass Vivaldi von den Kurienkardinälen in Rom hofiert wurde, dass er vor dem Papst gespielt hat. Das war alles überhaupt kein Problem, obwohl da Anna Giron schon seine Lebensgefährtin war. Also im 18. Jahrhundert hätte man vielleicht auch nicht so genau hingeschaut, aber ich glaube, in dem Fall war es eher eine Zweckgemeinschaft, die beiden gedient hat.
Gut, also da machen wir jetzt keinen Skandal auf und auch keine Romantik draus, sondern das war einfach eine sehr professionelle Beziehung, wo man ja sich untereinander unterstützt hat. Und da lassen wir also alles, was die Erotik angeht, außen vor und bleiben bei den Hard Facts.
Nein, das müssen wir nicht unbedingt. Also was nochmal zurückkommt auf Ihre schönen Zitate, die Sie da gebracht haben über die Ospedali, da gibt es auch von einem deutschen Schriftsteller, der war dann später Hofbibliothekar hier in Mainz, Wilhelm Heinze, gibt es so glühende Beschreibungen, vor allen Dingen der Sängerinnen an den Ospedali. Und die sind natürlich voller Erotik. Also ist mal wieder typisch für die Herren der Schöpfung, dass sie dann gleich in diese Wesen ihre ganzen erotischen Träume hineinprojizieren, nicht darüber nachdenkend, was das eigentlich vom Ursprung her war. Nämlich eine Versorgungsanstalt für junge Frauen, die mittellos waren und elternlos und die dann die Möglichkeit hatten, in der Musik sich sogar selbst zu verwirklichen, was ein sehr ehrenwertes Projekt war, genau genommen. Und die Venezianer haben das nicht nur an einer Stelle gemacht, im sogenannten Ospedale della Pietà, sondern auch noch bei drei anderen Ospedali, den Mendicanti, den Incurabili. Und also Mendicanti heißt Bettler, das war das Bettlerkrankenhaus, das andere war das Krankenhaus für unheilbar Kranke, vor allen Dingen Syphiliskranke. Und an jedes dieser Krankenhäuser war dann so ein Konservatorium oder Findlingshaus angeschlossen. Und alle diese Institute waren ja berühmt für ihr Orchester und berühmt für ihren Chor und ihre Solosänger. Das heißt, in Venedig, typisch Venedig, wo es ja auch 5 Opernhäuser gab, die gleichzeitig gespielt haben im Karneval, gab es eben auch eine Konkurrenz unter den Ospedali. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, das wissen Sie ja selbst von Ihrer Orchester-Erfahrung her. Und wie es so ist, wenn man ein Orchester über Jahrzehnte betreut und auch ein Festival, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und so war das da auch. Vivaldi war und seine Mädels waren zwar auch nur eine von 4 Adressen dafür, aber was Orchesterspiel anbelangt, war sich jeder einig, dass Vivaldis Orchester das Beste in Venedig war und sicher eines der besten in Europa.
Ja, ich habe das total spannend gefunden, auf diese Freiheiten, die das Ospedale dann noch mit sich brachte und der Beruf der Musikerin, komme ich noch ganz kurz. Aber ich habe das total spannend gefunden, wie Sie auch von den Einnahmequellen gesprochen haben in unserem Vorgespräch. Also das klang total modern, wie sich diese Ospedale finanziert haben.
Ja, also man kann sich ja fragen, also heute würde ja man nicht unbedingt in Krankenhäuser investieren und auch nicht unbedingt in Findlingshäuser, aber das waren karitative Einrichtungen, die waren notwendig. Dort haben viele vermögende Venezianer ihr Geld reingesteckt und es gab eine gewisse Refinanzierung. Eine Refinanzierung war über den Verkauf dieser Handwerksarbeiten, eine andere war die Eintrittsgelder für die Konzerte. Man konnte jeden Samstag und Sonntag, wer wollte, in diese Kirchen gehen, der 4 Ospedali, und sich die Konzerte anhören. Aber sobald man saß, kam ein Saaldiener vorbei und hat ein Stuhlgeld kassiert. Also es waren Konzerte gegen Eintritt, nur nicht mit Tickets, die man vorher erwerben konnte. Und diese Einnahmequellen wurden natürlich noch vermehrt durch wirtschaftliches Agieren. Jedes dieser Ospedali hatte ein Gremium von sogenannten Governatori, also die das Governo, die Regierung des Ospedale, die haben wirklich geschaut, wie geht es jetzt wirtschaftlich weiter, wo können wir investieren in Immobilien, wo können wir investieren in bestimmte Handelsunternehmen, sodass unser Geld wächst. Und wenn unser Geld wächst, dann können wir auch eine Rendite an all die auszahlen, die bei uns investieren. Letztlich war das wie eine Art Fonds. Eine Fondsgesellschaft. Die Fondsgesellschaft auf der Basis eines Krankenhauses, eines Musikhospitals, Konservatoriums ist schon was Besonderes. Kämen wir jetzt nicht so ohne weiteres drauf. Es gab dann tatsächlich auch gegen Ende der Venezianischen Republik 1777 eine riesige Krise, wo die dann feststellten, dass sie eigentlich alle zahlungsunfähig sind. Und das Erste, was man dann rausgeschmissen hat, waren die männlichen Lehrer. Die kosteten zu viel Geld. Und ab dem Zeitpunkt für die letzten 10, 20 Jahre, bis Napoleon kam, haben dann nur noch die Frauen unterrichtet, was auch eine sehr schöne Wendung der Geschichte ist am Ende der Glanzzeit aus Bedali. Aber es ist schon toll, also es ist ja alles erhalten. Man muss dazu sagen, Venedig ist ja ein riesiges Reservoir von Akten, die einfach noch nicht ausgeschöpft sind. Und viele Musikforscher haben sich die Mühe gemacht und teilweise auch die Freude, diese Akten der Ospedali zu studieren. Und dann sieht man, wie Jahr für Jahr, Woche für Woche in diesen Vorstandsgremien entschieden wurde, worin investieren wir. Dann bekamen die natürlich auch viel Stiftungen aus Nachlassstiftungen, weil die Notare in Venedig angehalten wurden, wenn jemand zu ihnen kam und ein Testament gemacht hat, darauf hinzuweisen, dass es ja die Ospedali gebe, die man auch bedenken könne mit einem Testament. So ist das Geld kontinuierlich gewachsen. Und interessanterweise kam diese große Krise in den 1770er Jahren genau zu dem Zeitpunkt, wo dieses Moment aufhörte, wo die venezianische Regierung auf einmal beschloss, nee, das kann ja nicht sein. Also, dass das Geld immer zur Kirche rüberwandert, in die kirchlichen Institutionen, diese Ospedali. Das Geld soll schön im Geldfluss bleiben und im Wirtschaftskreislauf. Also aufklärerisches Denken, frühliberalistisches Denken. Und das hat dann diese Ospedali ruiniert, letztlich. Also ganz interessant, dass das auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte ist, was da so eng mit der Musik und mit einem so berühmten Komponisten wie Vivaldi verbunden ist, ist aber auch nicht ganz weit auseinander, weil Vivaldi ja selbst so geschäftstüchtig war.
Sie haben mir auch erzählt, dass Vivaldi total schlau war, auch in der Verbreitung seiner Musik und im Verkaufen seiner Musik und quasi modernes Marketing eigentlich betrieben hat. Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, wie das zur damaligen Zeit, und wir gehen eigentlich ja die 250 Jahre zurück oder mehr, wie verbreitet man damals Musik und wie gewinnt man dann Einnahmen, weil es gab ja nichts Digitales, also das war ja alles analog und mit der Hand und so, also wie hat das funktioniert?
Ja, umso besser analog und mit der Hand. Dann kann es ja nur einmal oder zweimal oder dreimal auf der Welt existieren. Also kleines Beispiel hier aus unserem Bereich, aus Mainz und Würzburg. Da gab es die mächtige Familie Schönborn, die kennen Sie ja alle auch in Österreich durch den Kardinal Schönborn. Dessen Verwandtschaft stammte eigentlich hier aus der Gegend, aus dem Rheingau und aus Franken. Dort hatten die ihre Hausmacht sozusagen. Und der Mainzer Kurfürst Lothar Franz von Schönborn hatte 7 Neffen, von denen einer Cello spielte. Und der spielte so begeistert Cello, seit er in Rom studiert hatte, dass er sich als erster überhaupt nördlich der Alpen Cellokonzerte von Vivaldi besorgt hat, durch einen jungen Musiker, den er zur Ausbildung nach Venedig geschickt hat. Das war dann alles sehr heikel. Da musste dann auch noch über einen Kaufmann dann mit Vivaldi verhandelt werden, weil die Preise so hoch waren, dass das alles dann seinen richtigen Weg ging. Aber Resultat war, dass die allerfrühesten Vivaldi-Konzerte, die überhaupt per Notenhandschriften über die Alpen kamen, schon 1709, die liegen jetzt im kleinen Ort Wiesentheid bei Würzburg, im Familienarchiv der Schönborns, die hat dieser Mensch gekauft. Also ein Deutscher, ein fränkischer, rheinischer Adliger, der so begeistert war von Cello und von Vivaldi, dass er unbedingt diese Stücke haben wollte. Und so lief das überall in Europa. Johann Ernst von Sachsen-Weimar, der Bruder des Weimarer Herzogs, der Bachs Dienstherr war, kam auf einmal aus Holland zurück und hatte all die Vivaldi-Konzerte eingekauft, die dort Vivaldi hatte drucken lassen. Und sofort spielte ganz Weimar Vivaldi. Und genauso war es in Dresden, genauso war es in Leipzig, genauso war es in Ulm, wo wir das Repertoire des Collegium Musicum haben. Also man kann sich dieses Vivaldi-Fieber in seiner Dimension kaum vorstellen, aber wie Sie schon richtig sagen, es lief alles analog. Also ohne dass der Vivaldi selbst für sehr teures Geld eine Originalhandschrift verkauft hat, eine Abschrift seines Konzertos, oder ohne dass er es nach Amsterdam geschickt hätte, um es drucken zu lassen, ging da gar nichts. Es gab ja auch keine Tonaufzeichnung. Das muss man sich immer wieder klar machen. Wenn Sie ein Vivaldi-Konzerto hören wollten, mussten Sie es entweder selbst spielen. Und da musste sich der Bruder Franz Erwin von Schönborn schon hinsetzen und üben, um diese Cellostimmen dann spielen zu können. Oder man musste es aufführen lassen und dazu musste man sich ein Orchester leisten können. Wenn man aber sowieso auf dem Weg nach Venedig war, und das sind ja heute auch noch sehr viele Menschen, sehr viel mehr noch als damals, wenn man sowieso schon in Venedig war, ja, dann ging man ins Ospedale delle Pietà, setzte sich in die Kapelle, zahlte sein Stuhlgeld, was jetzt auch nicht übermäßig teuer war, und hörte die eben erstmal. Wenn man aber mal gehört hatte, hat man natürlich Feuer gefangen und Blut geleckt und wollte nicht nur wissen, wie die Mädels da aussehen, die hinter den Gittern stehen, sondern man wollte auch die Concerti besitzen und sie mitnehmen. Und so hat das Ganze funktioniert. Also ohne den Dreh- und Angelpunkt Venedig wäre das nicht vorstellbar.
Auch die Faszination von Vivaldi hat sich ja nicht abgenutzt. Gerade der Frühling, das ist doch ein Stück, das jedem bekannt ist. Und da kommen aber so viele Dinge vor, wo sie mir erklärt haben, kann ja nicht in Venedig geschrieben worden sein, weil das sieht man nicht in Venedig oder hört man nicht in Venedig. Was ist das, was nicht aus Venedig stammen kann, weil es dort nicht gibt? Was ist, kommt da im Frühling vor, was eigentlich in Venedig fehlt?
Naja, im Frühling, also natürlich hat Venedig auch Vögel, aber wenn Sie sich jetzt mal so einen Zugvogel vorstellen, der also aus dem Süden da wieder aus Afrika zurückkommt, man muss sich ja immer vorstellen, wir leben zu Vivaldis Zeit noch in der kleinen Eiszeit. 1709 ist die Lagune komplett zugefroren für 3 Monate. Sowas gibt es ja heute nicht mehr im Allgemeinen. Also die Zugvögel kommen zurück und die suchen sich ja dann gerade Venedig aus, wo es kaum Bäume gibt, um sich niederzulassen. Also dieses Vogelkonzert am Anfang des Frühlings, das wird man so eher auf dem Festland hören. Man wird auch eher auf dem Festland Gewitter erleben, die dann Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Der mittlere Satz schildert einen Hirten, der neben seiner Schafherde einschläft, während sein Hund Wache hält. Der Hund bellt in der Bratsche und darüber hört man die Zweige der Bäume, wie sie sich so im Wind wiegen. Also so ein Bild ist ein Festlandbild. Das ist kein Bild für eine Stadt, die auf dem Wasser gebaut ist wie Venedig und die nur aus Kanälen, Schiffen und Brücken besteht. Also, oder im Herbst natürlich eine Jagd. Wo gibt es denn in Venedig eine Parfumsjagd? Geht ja gar nicht, ist ja gar kein Wild da. Oder ein Bauerntanz oder so ein richtiges Bauernbesäufnis. In Venedig gibt es keine Bauern, ist keine Bauernstadt und so weiter. Also es gibt Episoden über Episoden, die darauf hinweisen, dass Vivaldi diesen Zyklus ganz ausgesprochen am Festland geschrieben hat. Wahrscheinlich in Mantova zwischen 1718 und 1720. Es gibt noch einen anderen Hinweis, die wurden 1725 gedruckt. Man weiß immer, die Stücke müssen dann in den Jahren davor mit einigem Abstand schon komponiert worden sein, denn Vivaldi setzte sich hin und wählte die besten Stücke für seinen solchen Druck aus, die besten Stücke der letzten Jahre. Und dieser Druck Opus 8 mit den 4 Jahreszeiten ist einem Grafen Morzin in Böhmen gewidmet, einem tschechischen Adligen. Und der hatte beste Verbindungen zu diesem Philipp von Hessen-Darmstadt, der dort in Mantua für den Kaiser regierte. Also das hängt alles mit der guten Beziehung Vivaldis zum Kaiser in Wien zusammen. Triest, Graz, Wien, Mantua war auch österreichisch besetzt und dann letztlich auch nach Böhmen, wo er so hingefahren ist. Also die 4 Jahreszeiten sind sicher hauptsächlich eine Musik für Festlandbewohner auf dem Festland entworfen. Aber es gibt ja auch anderes von Vivaldi. La Tempesta di Mare ist dann wieder ein Konzert, was sehr viel mit Venedig zu tun hat.
Ja, nach dieser wunderschönen Exkursion aufs Festland möchte ich jetzt nochmal kurz zurückkommen auf unsere Sängerinnen, weil die Instrumentalistinnen in den Ospedale, die waren ja sehr eng an den Ort und an den strengen Lebensstil dort gebunden, an diese Internate. Und ich glaube, Sie haben es vorhin sogar als Gefängnisse tituliert. Aber die Sängerinnen außerhalb der Ospedale, die waren ja auch finanziell unabhängig durch ihre Einkünfte aus den Engagements in den Opernhäusern und dürften ja damit auch viel mehr Freiheiten in der Wahl ihres Lebensstils gehabt haben.
Naja, da muss man jetzt verschiedene Dinge vielleicht zusammenfassen. Also zunächst mal nochmal darauf hinweisen, dass ja ein Coro, für uns ist Chor immer etwas Gesungenes, aber selbst der Bach, wenn er von Chor sprach, meinte Chor und Orchester im antiken Sinne, der Choros, ein Ensemble. Also der Coro in einem Ospedale besteht eben auch zum überwiegenden Teil nicht nur aus Orchesterinstrumenten, sondern auch aus Singstimmen. So hatten diese Ospedali und ihre Konservatoren eigentlich ihren Anfang gemacht im 16., 17. Jahrhundert. Da gab es ja noch nicht so viele Instrumente und Instrumentalmusik. Das kam dann erst dazu. Also der Ursprung lag immer im Gesang. Und diese vier Konservatorien in den Ospedali waren Top-Ausbildungsstätten für Gesang. Zum Beispiel hat der Fürstbischof von Salzburg, der Dienstherr der Mozarts, hat dort junge Frauen hingeschickt als Externe, um sich ausbilden zu lassen, ans Ospedale della Pietà. Die wurden dann richtige Primadonnen. Zum Beispiel die Ehefrau von Michael Haydn, die war so eine in Venedig ausgebildete Sängerin. Venedig war eine der Top-Adressen für Sängerinnen-Ausbildung. Das war immer relativ leicht für die Externen, dann wieder rauszugehen und dann bei Hofe, wo auch immer, und in der Oper zu reüssieren. Wenn man aber eine Zitelle, den Insassen der Ospedali, war es nicht gestattet, Opernkarriere in Venedig zu machen. Und es war überhaupt sehr, sehr schwierig, als nicht verheiratete Zitella aus dem Institut rauszukommen und dann in anderen Bühnen aufzutreten. Das war nicht ohne weiteres möglich. Allerdings gab es einige sehr berühmte Sängerinnen, denen das gelungen ist. Gerade einige Primadonnen der Mozartzeit, also Maria Marchetti Fantozzi, die erste Vitellia in Mozarts Titus, eine echte Primadonna, eine der ganz großen Italiens, hat im Ospedale dei Mendicanti studiert. Und ihre Kollegin, Studienkollegin Adriana Ferrarese del Bene, das war die erste Fiordiligi in Mozarts Oper Così fan tutte, also auch eine Wiener Primadonna, die musste sich dem Ospedale durch Flucht entziehen oder hat es versucht, einerseits um sich mit dem Mann zu verbinden, den sie geliebt hat, andererseits um eine Opernkarriere früher zu beginnen, als ihr das möglich gewesen wäre. Letztlich hat sie dann trotz der misslungenen Flucht und der sehr dramatischen Umstände beides erzwungen. Sie hat die Hochzeit mit ihrem geliebten Luigi bekommen, seitdem hieß sie dann Ferrarese del Bene, und sie hat ihre Opernkarriere bekommen, aber sie durfte unter keinen Umständen in Venedig auftreten. Die Venezianer hätten sie sehr, sehr gerne gehabt und es liefen auch immer wieder Vertragsverhandlungen mit ihr, aber ihr Schwiegervater hat das aus Gehässigkeit verhindert. Also, will sagen, das Leben einer Sängerin war kompliziert, denn in Italien gab es kein festes Engagement. An keinem Opernhaus, mit ganz wenigen Ausnahmen, Turin, Neapel, gab es sowas wie feste Engagements. Man wurde nur für eine Stagione engagiert. Und eine Stagione heißt entweder Frühjahr oder Karneval oder Herbst oder Sommer, also nur für ein Vierteljahr, dann musst du wieder das nächste Engagement her. Deshalb war ja so eine Verbindung wie Anna Giraud und Vivaldi so praktisch. Vivaldi wurde ständig gefragt, Opern zu schreiben oder hat selbst welche auf die Beine gestellt als Impresario und dann hat er immer seine Anna besetzt. Wenn aber Anna ein Engagement bekam als Sängerin, hat sie natürlich gleich den Vivaldi vorgeschlagen als Komponisten. Das war wirklich ein sehr gutes Joint Venture. Und bei den Frauen, die jetzt auf dem freien Markt unterwegs waren, deshalb nochmal dieser Rekurs auf die verheiratete Sängerin, die brauchte ja irgendjemand, am besten dann einen Mann, der gesungen hat, weil so gemeinsam hat man immer irgendwas bekommen als Engagement. Aber es gibt schon Erzählungen darüber, über die Impresarios, die jedes Frühjahr nach Bologna fuhren. Bologna war die Sängerhauptstadt Italiens. Und die dann im Kaffeehaus bestürmt wurden von den Sängern, die für dieses Jahr noch keine Scrittura hatten, keinen Vertrag. Das war wirklich ein hart umkämpftes und hartes Geschäft. Und da als Frau zu überleben, hatte sehr viel mit Selbstdisziplin, natürlich auch mit Selbstdarstellung zu tun. Und man brauchte natürlich seine Verehrer und seine Fans. Da gibt's, das spürt ja dann noch ganz anders hin, zu den Kämpfen zwischen den Primadonnen. Auch damit hat das Vivaldi zu tun, wenn auch nur sehr am Rand.
Aber jetzt habe ich dann doch noch meinen Skandal bekommen, die entführte Primadonna. Wir haben noch ganz viele Geschichten zu erzählen zur Musikgeschichte. Für mich war das halt total spannend, weil man sieht, wie, obwohl es historisch schon sehr weit weg ist, dass es doch viele Verbindungen gibt zu heute. Und ja, eine davon ist uns geblieben, die Musik. Und die kommt jetzt mit den Jahreszeiten oder mit dem Frühling demnächst auch bei uns in den YouTube-Kanal mit Rekreation Barock, das diesen Frühling aufgezeichnet hat in den letzten Tagen. Falls Sie Fragen haben zu unserem Podcast, dann schicken Sie uns doch einfach eine Nachricht auf info@storiarte.com. Und alle Infos zu dieser heutigen Ausgabe schreiben wir Ihnen auch in die Shownotes. Da finden Sie dann auch den Link zu unserer Website. Ja, Herr Böhmer, ich danke Ihnen wirklich sehr. Es war ein tolles Erlebnis für mich, unsere erste Podcast-Folge, und ich freue mich schon auf viele nächste. Das nächste Mal, da geht es um Heiden. Da wird es aber ein bisschen größer. Da geht es nämlich um die ganze Welt und sogar noch darüber hinaus. Ja, vielen Dank, Herr Böhmer, dass Sie da waren.
Ja, herzlichen Dank.
Und ich freue mich schon. Bis bald.
Ja, auf bald.
Baba.